Glaube, Liebe, Hoffnung. Das waren die Schlussworte des Chorliedes. Dafür steht ja auch der Anker für die Hoffnung. Und für die Liebe steht das Herz und für den Glauben das Kreuz. Wurde schon erwähnt, heute Palmsonntag. Warum wird das so genannt, dieser Sonntag? Es war der Tag, an dem der Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Die Jerusalemer Bibel überschreibt das messianischer Einzug oder die Hoffnung für alle. Jesus wird als König empfangen oder die neue evangelistische Übersetzung, ein Triumphzug. Und da nahmen die Leute Palmzweige in die Hand, trugen sie vor Jesus her und legten sie auf den Weg. Ja, der Palmzweig, das Symbol des Friedens. Dieser Tag erinnert mich auch immer an die Advents- und Weihnachtszeit, denn es gibt da dieses Lied, Tochter Zion, freue dich, was wir gern singen in der Advents- und Weihnachtszeit. In Johannes 12, Vers 15 heißt es ja, Vers 13, da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie. Gelobt sei Gott, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Heil dem König von Israel. Und weiter, fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Ja, diese Worte aus Jesaja 9, Vers 9, die wurden ja vertont von Georg Friedrich Händel. Und seit 250 Jahren wird dieses Lied gesungen von der Christenheit. Aber wir wollen uns heute einen Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, also im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Als sie, der Jesus und seine Jünger, in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttieres. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er, Jesus, setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf den Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Ja, Palmsonntag ist zugleich auch Schulentlassung. Das ist so eine Tradition, die liegt schon mehr als 100 Jahre zurück. Da war das noch so, da war am Palmsonntag Schulentlassung. Die Volksschüler, also die Schüler der 8. Klasse, wurden da aus der Schule entlassen. Meistens war das mit der Konfirmation verbunden. Dann folgten die Osterferien, 2 Wochen. Und danach ging es in die Ausbildung, in die Lehre. Dann starteten sie ins Berufsleben. Heute ist es nicht ganz so. Es gibt schon, nach dem Ersten Weltkrieg wurde das geändert. Da war die Schulentlassung dann also kurz vor den großen Ferien. Also Konfirmation, Palmsonntag, Entlassung aus der Sonntagsschule. So sagen wir es jetzt. Die Hauptperson in unserem Text ist der Jesus. Er zieht hier als König in Jerusalem ein. Weiterhin sind noch genannt seine Jünger und natürlich die Volksmenge. Das heißt hier, es gingen welche vorne weg und es liefen ihm auch welche nach. Und es wird berichtet, wie sie sich verhalten, was sie rufen. Das ist festgeschrieben in der Weltgeschichte. Und jetzt frage ich mal die Rätselfreunde, wenn ihr ein Kreuzworträtsel habt, da steht dort umgangssprachlich Bezeichnung für eine große Dummheit mit 6 Buchstaben. Was ist das? Sag mal vor, eine Eselei. Ja, auch ein Esel kommt mit vor, und zwar 2 sogar. Eine Eselin und ihr Fohlen, ihr Junges. Und das Fohlen, das hat das Vorrecht, den Heiland der Welt bei seinem Einzug in Jerusalem zu tragen. Esel spielen oft eine Rolle in der Bibel. Und einmal gibt es sogar eine Begebenheit, da lässt Gott einen Esel sprechen. Das steht im 4. Mose 22. Da ließ Gott die Eselin sprechen. Sie sagte zu Biljam: Was habe ich dir denn getan, dass du mich nun schon 3 geschlagen hast? Ja, und wir wollen jetzt hören, was das Eselsfohlen gedacht haben könnte. Wir hören die Gedanken eines Esels am Palmsonntag.
Schätze, das ist jetzt der Höhepunkt meiner Karriere. Mein Großvater, der ihn seinerzeit nach Ägypten getragen hat, hat es mir viel herrlicher ausgemalt, als es jetzt ist. Hat immer geschwärmt vom Duft der großen, weiten Wüste, mit ihrem klaren Horizont, von der erquickenden Rast in den Oasen bei anständigem Futter und klarem, frischem Wasser. Dabei waren sie auf der Flucht, ohne Zuhause, verfolgt, bedroht, vertrieben. Aber jetzt ist der Knabe ein Mann geworden und zieht im Triumph hier in Jerusalem ein. Die Leute springen herum, johlen, schreien und singen, dass es einen nervt. Hoffentlich hält die Begeisterung für ihn an. Hosanna singen ist leicht, das kann jeder, wenn es keine ernsthaften Konsequenzen hat und wenn alle das Gleiche rufen. Was mich bedrückt, das ist er selbst, unsere Beziehung, sein Verhältnis zu mir. Hatte mir das ganz anders vorgestellt, herzlicher, persönlicher, glücklicher, aber nichts davon. Doch, ganz am Anfang, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, da hat er mich gestreichelt, hat mir Futter hingehalten und ich habe Vertrauen gefasst, die erste Liebe sozusagen. Dachte, das würde so bleiben. Schon lange nichts mehr von all dem, bin angebunden worden, bin gar nicht mehr ich selbst. Wenn du älter wirst, wird dich einer binden und dich führen, wohin du nicht willst, soll er einmal gesagt haben. Dachte, er geht vor mir her, du siehst ihn und dann kann das Nachfolgen nicht zu schwer sein. Heißt es doch im Psalm, du nimmst mich an der Hand und leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich in Herrlichkeit auf. Seltsamer Höhepunkt in meinem Leben. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ist er wirklich bei mir und beschützt mich? Stimmt das alles, worauf ich mich eingelassen habe? Ich kann ihn nicht sehen, weiß nicht, wohin sie mich führen. Ich spüre nur seine Last auf meinem Rücken. Dazu der Lärm, das Geschrei, die Hitze, den Staub und die Fliegen.
Ja, ein Eselsfohlen, auserwählt, Gottes Sohn zu tragen. Nach Jerusalem, in seine Stadt, als König. Warum wird ein Esel eigentlich als dumm angesehen? Es gibt ja in der ersten Antike diese Karikatur aus dem alten Rom, das ist ein Kreuz, darauf gekreuzigt der Esel und darunter steht, Anaximenos betet Gott an. Eine Verspottung eines Bruders der Gemeinde durch andere. Ja. Das liegt ganz einfach in ihrem Verhalten. Esel sind genauso wie Pferde und viele andere Fluchttiere. Wenn Gefahr droht, rennen sie weg. Aber beim Esel klappt das nicht immer. Es kann auch sein, er bleibt wie angewurzelt stehen. Und Schläge oder Schreie, die verstärken diese Starre noch. Woraus natürlich der Ruf des Esels als besonders stur oder dumm resultiert. Ja, ein Esel kann 40 Jahre alt werden. Und er kann auch bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell rennen, also kurzzeitig zumindest. Und wir kennen den Esel als Märchenerzählung, als sehr positiv. Bei den Bremer Stadtmusikanten ist er noch schnell weggelaufen, als sein Herr ihn totschlagen wollte, als er die Säcke nicht mehr tragen konnte. Und er spielt eine tragende Rolle dort beim Einsatz dieser vier Tiere. Und beim Tischlein deck dich, Esel streck dich, da beschert er seinem Besitzer Reichtum. Mit dem Brickle-Brick, dann kommen die Goldstücke aus dem Maul hervor. Ja, warum benutzt eigentlich unser Herr hier kein glänzendes Pferd, wie es die Mächtigen dieser Welt tun? Sie reiten irgendwo ein. Wenn der römische Kaiser auf seinem Wagen durch Rom fuhr, da gingen die Liktoren mit Rutenbündel vor ihm her und wehe, wer sich da nicht niederwarf und niederbeugte, da bekam sie zu spüren. Machtdarstellung. Nicht so unser Herr. Oder stellt euch vor, unser neuer Bundespräsident wäre zur Amtseinführung nach Schloss Bellevue mit einem Fiat Panda Baujahr 1999 vorgefahren. Pinkfarben. Was hätte die Welt gedacht? Es wurde ja überall hin übertragen. Hätte sich lächerlich gemacht. Und doch handelt unser Herr Jesus so. Die Mächtigen dieser Welt, die benutzen gepanzerte Limousinen. Sie schützen sich, sie stellen ihre Macht dar. Und das Volk will es vielleicht auch. Einen König, einen Herrscher, einen Herzog, der vor dem Heer herzieht, zu dem sie aufblicken, der vorangeht und die Richtung weist. Und der vielleicht den anderen auch mal zeigt, wo es lang geht, wo der Hammer hängt. Zacharja 9 heißt es, er, der Messias, ist demütig und reitet auf einem Fohlen. Und dabei hat sich der Jesus den Esel sogar nur geliehen, wie so vieles in seinem Leben. Er kommt in einen fremden Stall zur Welt. Sein erstes Kinderbett ist eine geborgte Krippe. Er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Er sitzt auf einem geborgten Esel und wird beerdigt in einem geborgten Grab. Wozu braucht Jesus eigentlich zwei Esel? Denn er sagt ja, da findet ihr eine Eselin und ihr Fohlen, bindet sie los und bringt sie her. Esel sind gesellige Tiere. Sie leben in Gemeinschaft, beziehungsorientiert. Ich habe mal gegoogelt, da bietet jemand ein Eselpaar an. Da heißt es, schweren Herzens geben wir unser Esel ab. Es sind eine Stute, 18 Jahre alt, und ihr Sohn, 3 Jahre alt. Es gibt die beiden nur zusammen, keine Einzelabgabe. Herr Jesus wusste das sicher. So ein junges Tier, gerade mit 3 Jahren, also 2 bis 3 Jahre, werden sie dann arbeitsfähig. Der erste Einsatz, da ist es gut, wenn die Mutter dabei ist. Sicher ist es auch für euch gut, wenn ihr mal die Schule beendet, in die Lehre geht, die Ausbildung beginnt, wenn eure Eltern dabei sind. Wenn sie euch nicht einfach sagen, morgen geht ihr dort und dorthin oder ihr werdet vielleicht sogar abgeholt. Ohne Mutter und Vater. Unser Herr trennt nicht einfach die Kinder von den Eltern. Folgt mir nach und vergesst die Verwandtschaft. Ist das so? Nein. Jesus heilt zum Beispiel auch die Schwiegermutter des Petrus, als sie krank ist. Also dort bestehen Beziehungen. Und am Kreuz hängend, da regelt er noch die Fürsorge für seine Mutter. Also Mutter Esel darf am ersten Arbeitstag ihres Kindes dabei sein. Und bei wichtigen Ereignissen in der Bibel werden Esel oft genannt. Ich lese mal eine Stelle aus 1. Mose 22. Da wird dem Abraham gesagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, zieh in das Land Moria, opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Ein Esel war dabei. Dann nahm er 2 seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am 3. Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Da sagte er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier. Ich werde mit den Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Der Esel bleibt zurück. Nur Abraham und Isaak gehen den letzten Weg. Vielleicht hätte Abraham auch den Esel mitnehmen können und sich gedacht, naja, vielleicht gibt es doch noch ein Ersatzopfer für Isaak. Opfere ich eben den Esel. Aber er sagt ganz bewusst, nein, der Esel bleibt hier. Das Holz für die letzte Wegstrecke trägt Isaak selbst. Und auch als Mose die Gesetze am Sinai empfängt, die 10 Gebote, kommt der Esel vor. Da heißt es im 10. Gebot, begehre nichts, was seinem Mitmenschen gehört, weder seine Frau noch seine Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel. Auch hier wird der Esel genannt. Hier geht es nämlich um Existenzfragen. Achte die Familie deines Nachbarn, seine Ehe. Achte auch die Mitarbeiter seines Unternehmens. Mach sie ihm nicht abspenstig, werbe sie nicht ab. Hier sind die Sklaven gemeint. Mach seine Wirtschaftsgrundlage nicht kaputt. Also die Rinder, die ihm Milch, Butter und Käse liefern. Und beschädige auch nicht seinen Fuhrpark. Also damals waren es die Esel, heute wären es die Autos. Ja, das war Gott wichtig. Die Esel werden mitgenannt. Und die Eselvermietungsfirma, die ist auch irgendwie vorbereitet auf den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Bedenken der Jünger werden ausgeräumt. Was sollen wir sagen, wenn wir gefragt werden? Können wir einfach hingehen, fremdes Auto nehmen und losfahren? Diese Fragen haben Kinder oft. Fragen ihre Eltern, später Erwachsene, Menschen, denen sie vertrauen. Was sollen wir fragen, wenn? Warum bist du kein Pionier? Es ist nun eine Zeit, die liegt schon länger zurück. Warum bist du nicht in der FDJ? Warum nimmst du nicht an der Jugendweihe teil? Oder warum glaubst du nicht an die Schöpfung? Warum glaubst du an Jesus Christus? Immer wieder, was soll ich sagen, wenn sie mich fragen, wenn, warum? Ja, ganz einfach, der Herr braucht sie und wir bringen sie auch zurück. Die Jünger lassen sich darauf ein, es funktioniert. Ja, in Lukas 21 sagt der Jesus, und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr auch vor Machthaber und Könige gestellt werden. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis für mich geben. Verzichtet bewusst darauf, im Voraus festzulegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben. Ich erinnere mich immer an Gespräche. Als ich noch jung war, da wurde sehr für die Armee geworben. Kommt doch für 3 Jahre oder für 10 Jahre oder für immer zu uns. Intensiv wurde da geworben. Und man wollte natürlich nicht als Friedensfeind dastehen. Das wurde einem unteren unterstellt. Na, wenn du und du nicht länger dienen willst, bist du denn eigentlich für den Frieden? Da war es wichtig, von anderen zu erfahren, hey, sag mal, was soll ich sagen? Habt ihr gute Argumente? Ebenso war natürlich die Werbung für die damalige regierende Partei. Da wurde auch immer geworben. Das ist gut, einmal ganz klar zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich hatte da einen Arbeitskollegen, hat immer gesagt, nee, also der Parteibeitrag, das sind ja fast 50 Mark, das ist mir zu teuer. Da haben sie ihm einfach 80 Mark mehr Lohn gegeben, und da hat er kein Argument mehr. Also so drum rumreden und sagen, naja, das Geld macht's, kann ich mir nicht leisten. Also man muss ganz klar sagen, nein, ich habe die und die Einstellung. Ich kann dies und jenes nicht tun. Ich kann da nicht dabei sein. Ja, bindet sie los und bringt sie her. Haustiere müssen angebunden werden. Hunde sind im öffentlichen Bereich an der Leine zu führen. Und der Tierhalter muss für eventuelle Schäden auch aufkommen. Stellt euch vor, ihr habt einen Esel, der springt über den Zaun in den Nachbars Gemüsegarten. Was würde der Nachbar sagen? Natürlich müsste da gerade stehen. Und die Esel sind angebunden. Bindet sie los und bringt sie her. Ich hatte als Kind ein Buch, das habe ich bekommen, da konnte ich noch nicht lesen. Da hat ein Bauer seinen Kindern ein Eseljunges geschenkt. Hier, das ist ein Spielzeug für euch, ein kleiner Esel. Mit dem könnt ihr euch vergnügen, eure Freizeit verbringen. Und das taten sie 2 Jahre lang. Dann hieß es, als der Esel 3 Jahre alt war, sagte der Vater, er ist jetzt groß, er ist arbeitsfähig. Da wurde er gezäumt, ihm wurde ein Sattel aufgebunden, er wurde vor den Karren gespannt und musste arbeiten, von früh bis abends. Vorbei, das lustige Leben, die Freizeit. Ich habe gedacht damals, armer Esel, Ende des fröhlichen Kinderlebens. Angebunden bis an sein Lebensende. Aber ein Esel ist ja auch ein Lasttier, das wird ausdrücklich erwähnt. Er ist dafür da, Lasten zu tragen. Steht nicht ausdrücklich in der Bibel, dass Josef, Maria und das Jesuskind nach Ägypten auf den Esel geritten sind. Aber allgemein wird davon ausgegangen, dass Maria nicht die Strecke laufen musste. Ja, Esel sind prädestiniert, Lasten zu tragen. Auch uns werden Lasten aufgelegt. Als Kinder gibt es kleinere Pflichten, später größere. Angebunden, oder besser gesagt eingebunden, sind wir in eine Familie, eine Kindergruppe, eine Schulklasse, eine Jugendgruppe, in eine Gemeinde. Manche Bindungen gehen wir freiwillig ein, da will ich mitmachen, ich unterschreibe, ich verpflichte mich. Zu anderen werden wir gezwungen, eben in die Schule zu gehen, zu arbeiten. Eine Zeit lang werden eure Eltern euch noch begleiten, wie hier die Eselin, ihr Fohlen. Aber irgendwann werdet ihr auf eigenen Beinen stehen, werdet selbst entscheiden müssen. Zu Petrus sagt er, Jesus, und ich muss dir noch etwas sagen, sagt er ganz am Ende vor seiner Himmelfahrt. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Ja, eine Aussage, die sein späteres Leben betrifft. Er stirbt ja auch den Märtyrertod in Rom. Aber vielleicht ist es auch ein Hinweis für uns, wenn wir älter werden und nicht mehr selbstständig sind, eben nicht mehr den Gürtel binden können und nicht mehr ankleiden können, wo ein Pflegedienst kommen muss und uns diese Arbeit abnimmt. Ja, glücklich der Mensch, der in eine Gemeinschaft eingebunden ist, wo Leute für ihn beten, wo eine Familie für ihn da ist, wo andere für ihn eintreten, ihre Zeit, ihre Fähigkeiten, ihre Arbeitskraft, ihr Geld für ihn einsetzen. Und dann gibt es noch die Bindung an die Sünde. Er, Jesus, der Löser. Er sagt den Jüngern, bindet sie los. Und auch das dürfen wir heute noch. Jesus, der Löser, der Erlöser, der Befreier, der uns losbindet von den Stricken des Todes. Das heißt in einem Lied, Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen in zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der macht recht frei. Ja, er befreit euch. Eben von dieser größten Bindung, die es gibt. Nimm das an, wenn da jemand kommt und dich losbindet. Nimm es an und folg ihm nach. Ich lese nochmal die Gedanken des Esels, wo der Psalm zitiert wird. Du nimmst mich an der Hand und leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich in Herrlichkeit auf. Amen. Wir wollen das Lied singen unter der Nummer 471 folgen. Leben mit Jesus hat Folgen.